Ja, danke für den Vorschussapplaus. Also Sie wissen ja noch nicht, was kommt. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wie gesagt, wenn es zu leise wird, weil ich zu sehr in meinen Text schaue, dann winken Sie mir, dann versuche ich das Stimmvolumen wieder zu erhöhen. Sie haben so eine Art Textblatt bekommen. Mir war es wichtig, als Bibliker, wir arbeiten ja mit Texten. Also wir haben natürlich schon unsere Ideen, aber wir sind keine Ideenschule. Wir arbeiten mit Texten, wir lesen sie, wir legen sie aus. Und insofern war es mir wichtig, dass zu den Gedanken, die da kommen, sie auch die Texte, auf die ich mich beziehe und von denen her ich sozusagen meinen Gedankengang entwickeln möchte, auch für sich haben. Also wir werden diese Texte natürlich jetzt nicht einzeln auslegen und interpretieren, aber ich möchte jeweils darauf verweisen und vielleicht auch kurz vorlesen, sodass Sie diesen Gedankengang aufeinander zugehen, frühchristliche Gemeinden im Stresstest auch ein bisschen an den biblischen Texten nachvollziehen können. Wenn es zu lang wird, dann entschuldige ich mich, dann werden wir halt den einen oder anderen Text kürzer machen. Ja, gehen wir gemeinsam auf Gott zu und lieben wir einander. Das ist das Thema, das über der gesamten Reihe steht. Das klingt ja gut und ist auch gut gemeint. Es ist immer die Frage, was man damit meint. Und ich glaube, der erste Begriff, den man klären sollte, ist, auf welchen Gott gehen wir eigentlich zu? Jeder hat ja so seine Vorstellung, wer Gott ist und was er damit verbindet. Und daher glaube ich, dass man zunächst, wenn man sagt, gehen wir gemeinsam auf Gott zu, sich anschauen muss, wie spricht die Bibel von Gott, das ist sozusagen der Hauptakzent. Und dann dieses Zugehen auf Gott ist der Akt des Glaubens. Und daher muss man sich auch anschauen, wie definiert eigentlich sich von der Bibel her das Verständnis von Glaube, der für uns ja zum Teil noch sehr stark mit diesem, wir haben Inhalte und die sozusagen haken wir ab, zu denen bekennen wir uns. Also schauen wir uns zunächst einmal kurz an, wer ist dieser Gott in der Bibel jedenfalls, der Hauptakzent, auf den wir da zugehen sollen. Und dann muss man sagen, der Hauptakzent im Alten wie im Neuen Testament ist eben, dass Gott ein Befreier und ein Erlöser ist. Für Israel ist ja die Grunderfahrung des Glaubens der Exodus. Das heißt, Gott befreit aus der Hand der Feinde. Er ist ein Befreier, er erlöst also. Und die frühchristliche Tradition erkennt das liebende Handeln Gottes zunächst in der Ansage der Gottesherrschaft durch Jesus. Jesus ist ja zunächst einmal bei Johannes dem Täufer in die Schule gegangen. Er war ja sein Jünger sozusagen, hat sich auch von ihm taufen lassen und hat dort gelernt, dass Gott jetzt zum Gericht kommt, dass die Axt an die Wurzel des Baumes gelegt ist und beim nächsten Schlag dieser Baum gefällt und ins Feuer geworfen wird. Der Täufer, also sein theologischer Lehrer, hatte ein Gottesbild des Richters und des Gerichtes. Dem stellt Jesus die Botschaft von der Gottesherrschaft entgegen. Markus 1,14 folgende, bevor er seine Erzählung beginnt, fast quasi wie ein Abstract, würden wir das heute nennen, die Botschaft Jesu zusammen. Es heißt dort Markus 1,14, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Also das Reich Gottes ist nahe, denn die Zeit ist erfüllt, die Gott festgelegt hat, wann sich seine Herrschaft, sein Reich ausbreiten soll. Und hier wird ganz deutlich, wenn wir die Erzählung nachher weiterlesen, es ist eine Welle des Heils, die über die Menschen hereinbricht. Denn Markus hat dann quasi zwei Kapitel nur Heilungsgeschichten erzählt. Damit will er zeigen, was Gottes Herrschaft eigentlich ist. Also, wir haben hier den Grundgedanken, dass auch in der Jesus-Tradition Gott heilend auf den Menschen zugeht. Er gewährt einen Neuanfang und schafft auch eine Atmosphäre, in der man diesen Neuanfang selbst leben kann. Und deswegen ist es eine Frohbotschaft. Wir verkünden ja ein Evangelium. keine Morallehre, sondern wir verkünden eine frohmachende Botschaft. Also wenn wir aus einer christlichen Veranstaltung hinausgehen, dann sollten wir irgendwie froher sein. Sie sollte froh machen. Das ist die Überschrift über der ganzen Sache. Dieses liebende Handeln Gottes, das immer den Blick auf ihn eröffnen soll und daher auch zeigt, wer er ist und auf welchen Gott wir eigentlich zugehen sollen, ist dann nach dem Scheitern Jesu und seiner Kreuzigung, dass Gott ihn nicht im Tod gelassen hat. Das Urdatum des Glaubens ist ja die Auferweckung Jesu. Gott hat ihn nicht bei den Toten gelassen. Und damit hat er nicht einfach jemanden ins Leben zurückgerufen, den Lazarus, der dann irgendwann wieder sterben musste, sondern Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten. Paulus schreibt im Korintherbrief, nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als Erster der Entschlafenen. Das heißt, in diesem Schicksal Jesu zeigt Gott, was er mit den Menschen, mit allen Menschen, grundlegend will. Dass sie das Leben haben, dass sie also die Fülle des Lebens bei ihm haben. Der Tod ist endgültig besiegt und ist nicht das Schicksal des Menschen. Also dieser Gott, der sich in der Bibel zeigt, ist ein Gott, der das Heil für den Menschen wirkt. Und wie man deutlich sehen kann, er hat stets die Initiative. Er fängt an und darauf antworten wir dann. Es ist eben nicht umgekehrt. Wir tun irgendetwas und hoffen, dass Gott dann etwas tut, sondern es ist umgekehrt, der biblische Gottesbegriff. Gott geht auf den Menschen zu, gleich in welchem Zustand dieser Mensch nun einmal ist. Wir antworten darauf, also der frühchristliche Glaubensbegriff. Die eine Dimension habe ich damit schon angesprochen. Glaube ist immer ein sich drauf verlassen, ein sich anvertrauen, dass das, was da verkündet wird, auch wirklich zutrifft. Also Antwort ist das Erste. Es ist eine Antwort auf Gottes Handeln, das vorausgeht. Und Glaube in der Bibel ist jetzt einfach nicht nur ein Wahrheitsglaube im Sinne von, das sind Inhalte, die ich sozusagen jetzt übernehmen muss, sondern Glaube hat in der Bibel immer die Dimension des Tuns. Also ein Glaube, der, wie auch Paulus sagt, nicht in der Liebe wirksam wird, ist eben kein Glaube. Das heißt, der Glaube, gehen wir auf Gott zu, glauben wir also, ist immer eine Antwort auf die Initiative Gottes, die versucht, wir würden heute sagen, als Geliebte auch zu lieben. Denn diese Liebe Gottes, wir haben das Heil theologisch genannt, kommt eben auf uns zu, das will er von uns. Und er will, dass wir diese Liebe dann auch beim Nächsten umsetzen, tun. Glaube ist immer ein Aktivwerden in der Bibel. Im Alten Testament das Halten eben der Tora und im Neuen Testament eben gehen wir von den grundlegenden Lehren Jesu aus. Das heißt also, wenn wir einander lieben, aufeinander zugehen und lieben wir einander, dann ist dieser zweite Teil, das lieben wir einander, Ausdruck des Glaubens. Wir wissen, welcher Gott das ist, wir wissen, wie er auf uns zukommt und wir sollen als Geliebte wieder lieben. Das heißt, eigentlich wäre es biblisch gesehen besser zu sagen, nicht gehen wir gemeinsam auf Gott zu, sondern lassen wir diesen Gott bei uns ankommen. Denn das ist die Initiative, die uns sozusagen dann ins Handeln bringt. Also, lieben wir einander, gehen wir aufeinander zu, heißt das in der Überschrift. Dieses Aufeinanderzugehen, in dem sich dieses Lieben eben ausdrückt in den frühchristlichen Gemeinden, wollte ich Ihnen unter verschiedenen Aspekten darstellen und Ihnen zeigen, dass das ein Stresstest war für die frühchristlichen Gemeinden, dass das Aufeinanderzugehen manchmal geklappt hat und manchmal auch nicht geklappt hat. Dass es also immer eine schwierige Aufgabe ist, dieses Liebt einander umzusetzen. Denn auch das ist ein großer Begriff und man kann sich ja fragen, was soll es eigentlich heißen, liebt einander. Ich habe es unter den Aspekt des Aufeinanderzugehens eben gestellt. Den ersten Blick, den wir auf dieses Aufeinanderzugehen, also einen erfolgreichen Blick werfen können, ist Paulus im ersten Korintherbrief. Das haben Sie auf dem Textblatt jetzt dann drauf. Das ist der erste Text, der Konflikt um das Götzenopferfleisch in Korinth und damit die Frage auch verknüpft, Inkulturation, wie weit gehen wir als christliche Gemeinschaft auf die Gesellschaft zu und wo bewahren wir sozusagen das eigene, ohne uns zu verkaufen? Das ist ja ein Konflikt, den wir gerade in der Kirche massiv in vielen Themen durchspielen. Wie weit gehen wir auf die Gesellschaft zu und wie weit nehmen wir daher auch das, was die Gesellschaft zurzeit ist, in unsere Glaubenswelt auf? Die Frage der Inkulturation, die sich eben natürlich schon im ersten Jahrhundert, aus dem diese Texte alle stammen, gestellt hat. Also, was ist der Konflikt um das Götzenopferfleisch und was kann man daraus lernen für das Aufeinanderzugehen? Götzenopferfleisch ist also eine Welt, die nicht so gebaut war wie diese hier, dass wir unter einem Kirchturm sitzen und die nächste Kirche 50 Meter entfernt ist. Die ersten Christen leben also in einer Welt von Tempeln, in einer polytheistisch ausgerichteten Welt und sind eben einen Kultverein, der sich einen speziellen Gott genommen hat. Aber sie leben eben in einer paganen, wie wir das nennen, Gesellschaft. Das ist nicht ein wertender Begriff, aber sie leben in einer polytheistischen Gesellschaft, die viele Götter kennt und mit diesen Göttern auch untereinander keinerlei Problem hat. Einen mehr oder weniger zu haben, spielt da keine Rolle. Man soll nur möglichst einen wichtigen nicht übersehen. Götzenopferfleisch ist also, um das Hintergrundbild zu eröffnen, die hatten auch ihr Pfarrcafé sozusagen, würden wir heute sagen. Nach Opferhandlungen, die öffentlich waren und an Tempeln stattgefunden haben, hat man das restliche Opferfleisch, zum Teil haben es die Priester bekommen und zum Teil hat man es gemeinsam gegessen. Das gemeinsame Mahl nach der Opferhandlung war sehr, sehr wichtig. Das heißt, es war auch Ausdruck der Gemeinschaft mit der Stadt, mit den Menschen, mit denen man zusammengelebt hat. Für einen Menschen, der aus der biblischen, aus der jüdischen Welt kommt, gibt es natürlich nicht viele Götter, sondern nur einen Gott. Und alle anderen, und so wird das genannt, sind Götzen. Und daher ist das Fleisch, das man in diesen Tempelanlagen zunächst den Göttern geopfert hat und dann gemeinsam gespeist hat, negativ mit einem neuen Wort von Paulus hier belegt worden. Es ist Götzenopferfleisch. Und hier stellt sich eben die Frage, was tut man jetzt als Christ, der in dieser Gesellschaft nicht unter Kirchen lebt, sondern eben mit seinen Kollegen und Kolleginnen zusammenlebt und arbeitet, die alle nicht an diesen Christus glauben oder an einen Gott, wenn man zu diesen Mählern eingeladen wird, beziehungsweise wenn es notwendig ist. Wenn man halt Bäcker ist, ist man im Bäckerverein und die haben ein gemeinsames Mahl und die machen ein gemeinsames Opfer. Wenn ich da nicht hingehe, wird schwierig, ja, zum Außenseiter, auch finanziell. Und so schreibt nun, und das ist der Konflikt in Korinth, was tun Christen und Christinnen nun in dieser Problemlage? Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keine Götzen gibt in der Welt und keinen Gott außer dem einen. Also, nachdem es nur einen Gott gibt, sagt Paulus, und das ist seine Logik, müssen wir uns keine Sorgen machen. Und selbst wenn es im Himmel oder auf der Erde sogenannte Götter gibt, und solche Götter und Herren gibt es viele, Polytheismus, so haben wir doch wir nur einen Gott, den Vater. Von ihm stammt alles und wir leben auf ihn hin. Und einer ist der Herr, Jesus Christus. Durch ihn ist alles und wir sind durch ihn. Das ist das Grundbekenntnis. Wir glauben an den einen Gott und an diesen Jesus Christus, den auferstandenen Herrn. Aber nicht alle haben diese Erkenntnis. Einige essen, weil sie bisher an die Götzen gewöhnt waren, das Fleisch noch als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr schwaches Gewissen befleckt. Also die einen schließen sich der Meinung des Paulus an, wenn es keine Götter gibt, dann können wir essen, was wir wollen. Das ist ja kein Glaubensakt. Und die anderen essen das aber noch immer mit diesem Zweifel, tun wir da nicht doch was Falsches, wenn wir zu so einem Mahl hingehen. Speise wird uns Gott nicht näher bringen. Wenn wir nicht essen, verlieren wir nichts, und wenn wir essen, gewinnen wir nichts. Doch gebt Acht, dass diese eure Freiheit nicht den Schwachen zum Anstoß wird. Wenn nämlich einer dich, der du Erkenntnis hast, im Götzendämpfel beim Mahl sieht, wird er nicht sein Gewissen, da er schwach ist, verleitet, auch Götzenopferfleisch zu essen? Der Schwache geht an deine Erkenntnis zugrunde. Also, ich habe meinen Glauben, ich stehe fest, und Paulus sagt, du hast völlig recht. Aber wenn es dem anderen zum Anstoß wird, dann musst du aufpassen. Aufeinander zugehen. Der Schwache geht an deine Erkenntnis womöglich zugrunde, er dein Bruder, für den Christus gestorben ist. Wenn ihr euch auf diese Weise gegen eure Brüder versündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, versündigt ihr euch gegen Christus. Wenn darum eine Speise meinem Bruder zum Anstoß wird, will ich bis in Ewigkeit kein Fleisch mehr essen, um meinem Bruder keinen Anstoß zu geben. Also, hier geht es nicht um vegetarisch oder nicht vegetarisch, sondern hier geht es um Rücksichtnahme. Paulus erkennt, dass es theologisch völlig richtig ist. Es gibt keine Götzen, man kann zu diesen Mählern gehen, es ist keine Kulthandlung. Aber diese richtige theologische Position braucht auch ein pastorales Umfeld, eine pastorale Ebene, wenn es zu Konflikten kommt über dieses gleiche Thema, wenn es Leute gibt, die sagen, so weit können wir auf die Gesellschaft nicht zugehen. Diesen Wert können wir von ihr nicht übernehmen. Und das ist genau eine Diskussion, die wir in der Kirche ja heute auch haben. Inwieweit verweltlicht das Christentum oder inwieweit haben wir einen inneren Standpunkt, der von manchen Äußerlichkeiten eigentlich nicht berührt wird. Aufeinander zugehen. Das Modell des Paulus ist die gegenseitige Rücksichtnahme. Das Gewissen der Schwachen nicht überzustrapazieren, auch wenn man eine klare, richtige theologische Position hat. Also, das Thema ist alt. Die Paulusbriefe sind die ersten Zeugnisse des frühen Christentums, die wir besitzen, und sie zeigen, dass dieses geht aufeinander zu, liebt einander, viele Herausforderungen und viele Szenarien kennt. Paulus ist ein geglücktes Beispiel, denn die korinthische Gemeinde ist offensichtlich nicht daran gescheitert, sondern hat sich als Gemeinde bewahrt. Ein anderer Aspekt des Aufeinanderzugehens wird im Thema der Gastfreundschaft deutlich. Gastfreundschaft als ein Thema, nicht einer kommt und ich nehme ihn auf oder eben nicht. Gastfreundschaft ist auch so ein Ausdruck, wo wir dieses Aufeinanderzugehen bzw. liebt einander ein bisschen näher betrachten können. Denn es geht um Solidarität unter Außenseitern, unter gesellschaftlichen Außenseitern. Denn die Notwendigkeit, aufeinander zuzugehen und sich zu lieben, ist gerade dann wichtig, wenn der gesellschaftliche Druck steigt. Meistens ist es ja so, wenn es von außen Druck gibt, dann schließt man sich innen zusammen, versucht also den Zusammenhalt zu stärken. Und das ist eben nicht zuletzt im Thema der Gastfreundschaft im Neuen Testament zu spüren. Das hat eine doppelte Dimension. Das eine ist, dass man eben diese Gastfreundschaft innerlich braucht als Gemeinschaft. Aus praktischen Überlegungen werden wir sehen. Aber auch, weil eben der Druck von außen der Gesellschaft vorhanden ist, der innere Zusammenhalt soll gestärkt werden. Aber man möchte auch wieder das Thema der Inkulturation, ein großes Thema der Antike, aufgreifen. Gastfreundschaft ist kein christlicher Wert. Gastfreundschaft ist auch in der antiken ethischen, philosophischen Diskussion ein hoher Wert. Das heißt, man möchte auch zeigen, wir tun das, was alle anderen auch tun. Und wir tun es besonders gut. Also man setzt sozusagen, indem man Werte auch der Gesellschaft übernimmt, ein Zeichen, wir sind Teil dieser Gesellschaft. Wir machen das, was ihr eigentlich propagiert als großes Ideal, in besonders eindrücklicher Weise. Warum ist es also ein hoher Wert in der Antike? Nun, wir sind gewohnt, wir sind österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Das heißt, wenn ich von Wien nach Graz fahre, ja, dann nehme ich halt die ÖBB oder nehme das Auto und dann bin ich halt in Graz. In der Antike ist das nicht so. Auch wenn es ein römisches Reich gibt, hat jede Stadt ihr Stadtrecht. Sie ist ihre eigene Einheit, würden wir heute sagen. Und wenn ich dort als Fremder hinkomme, bin ich rechtlos. Ich habe keinen Pass, sondern ich bin dort fremd. Ich brauche jemanden, der mir hilft, der mich unterstützt, der mich auch rechtlich vertritt. Genau das schreibt Paulus eben, und da braucht man eben die Gastfreundschaft dazu. Und Paulus schreibt das auch im Römerbrief. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Und er braucht sie auch, denn er schreibt zu Beginn des 16. Kapitels, dass ihm die Phöbe, eine Frau, in Korinth zur Prostatis, zur Vorsteherin geworden ist. Das heißt, sie hat ihn rechtlich vertreten, weil sie in dieser Stadt eine Position hatte. Also, ein Fremder braucht Gastfreundschaft. Und zwar nicht nur, weil er sagt, ich will heute was essen am Abend, sondern weil er rechtlos ist. Das heißt, er braucht jemanden, der ihn rechtlich vertritt. Insofern appellieren also die frühchristlichen Autoren an das Ideal der Gastfreundschaft. Paulus eben gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Und wenn wir in die Pastoralbriefe, also 1, 2 Timotheus und Titus hineinschauen, in den dort genannten Ämterspiegeln, also wie ein Amtsträger sein soll, für den Episkopos wie für den Presbyter, wenn er dieses Amt ausüben soll, muss er Gastfreundschaft geübt haben. Das ist ein wichtiger Wert. Wenn er das nicht gezeigt hat, dann ist er für dieses Amt unbrauchbar. Und auch die beamteten Witwen in 1. Timotheus 5,10 sollen nur in den Witwenstand aufgenommen werden, wenn sie Gastfreundschaft geübt haben. Also Gastfreundschaft ist ein wichtiger Teil der antiken Gesellschaft und damit auch des frühchristlichen Zusammenhalts. Die Motivationserzählung dahinter, die durchgeht durch die biblischen Erzählungen, ist die Abrahamserzählung aus Genesis 18, wo Abraham ja drei fremde Männer aufnimmt, ohne zu wissen, dass er dabei Engel und insofern eben Gottes Boten beherbergt hat. Der Hebräerbrief spielt darauf an, Hebräer 13,2, vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Also er spielt auf Genesis 18 eben an. Gastfreundschaft hat sich sicher auf die innere Gruppe bezogen, also man hat die Getauften natürlich aufgenommen. Sie waren für Reisende, vor allem für Missionare und Missionarinnen wichtig, die mussten ja auch irgendwo unterkommen. Ob man nicht Getaufte auch aufgenommen hat, wissen wir nicht. Die Quellen spezifizieren das ja nicht. Aber nachdem man ja zeigen wollte, dass man antike Ideale umsetzt und lebt, wird man das wohl getan haben. Man lebt nicht unter Kirchenkreuzen, sondern in Mischfamilien. Christliche Haushalte gibt es in dem Sinn ja nicht so viele. Manchmal ist die Frau getauft, der Mann nicht, der Sklave schon, das Kind auch oder auch nicht. Das heißt, dadurch, dass es Mischfamilien sind, also wie wir es heute sagen, glaubensmäßig, war das jetzt sicherlich nicht so, man nimmt nur Christen auf und die anderen nicht. Es war ein breites Ideal, aber man nimmt natürlich vor allem auch die eigenen Leute auf. Und das ist nicht einfach. 1 Petrus 4,8, vor allem haltet beharrlich fest an der Liebe zueinander, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid untereinander gastfreundlich, ohne zu murren. Also, wenn man, Sie kennen das alles, wenn es Gebote und Verbote gibt, gibt es immer einen Anlass. Nicht? Wenn man sagen muss, murrt nicht, dann weiß man, dass es offensichtlich ein Murren gab. Mahnungen nimmt man ja immer nur sozusagen in den Mund, wenn man Probleme lösen will. Gastfreundschaft ist also ein Stresstest für die frühchristlichen Gemeinden. Und 1 Petrus spricht keine Kleinigkeit an, wenn er da sagt, murrt nicht. Denn Christen sind in der antiken Gesellschaft des ausgehenden ersten Jahrhunderts Außenseiter und Außenseiterinnen. Sie sind sozial geächtet und haben gesellschaftlich große Schwierigkeiten. 3 Texte habe ich Ihnen dazu zusammengestellt. Sie sind 3 unterschiedliche Dokumente, die wir besitzen aus dem ausgehenden ersten Jahrhundert, und alle skizzieren diese Situation der Bedrängnis, des Geächtetseins, ja der Verfolgung. Markus 13, 9 folgende. Verfolgung. Ihr aber gebt Acht auf euch selbst. Man wird euch um meinetwillen an die Gerichte ausliefern, in den Synagogen misshandeln und vor Statthalter und Könige stellen, ihnen zum Zeugnis. Brüder werden einander dem Tod ausliefern und Väter ihre Kinder, und die Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Und dann kommt die Durchhalteparole: Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet werden. Also die Hoffnung, es wird nicht so lange dauern, bis sich das ändert. Aber der Text zeigt doch deutlich die Gespaltenheit und die Spaltung, die ein christliches Bekenntnis innerhalb der Familien hervorgerufen hat. Und damit sozusagen der Gesellschaft signalisiert hat, hier rüttelt eine Gemeinschaft an den Grundfesten der Gesellschaft. Denn das ist bis heute unser Gefühl, die Familie ist Grundlage der Gesellschaft. Wenn es da zu Spaltungen, Problemen kommt, dann kommt die ganze Gesellschaft in Probleme. Hebräer 10, 23 folgende spiegelt ebenfalls diese Situation wieder unter einem anderen Aspekt. Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten. Also wenn man dazu auffordern muss, weiß man schon, das ist schwierig. Denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Also liebt einander. Aber das ist die Realität. Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander, und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Also, den Zusammenkünften fernbleiben. Ob das heißt, sie sind manchmal sozusagen nicht mehr zur Wochenversammlung, wir würden heute sagen, zum Sonntagsgottesdienst gekommen, oder ob das heißt, sie sind überhaupt weggeblieben. Also was man dann sozusagen Glaubensabfall nennt, das ist aus dem Text nicht leicht zu erkennen. Aber es ist offensichtlich so, dass Menschen die Hoffnung aufgegeben haben. Nicht mehr daran festhalten. Und 1 Petrus 1, 6, letztes Beispiel von auch Durchhalteparolen. Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es für euch kurze Zeit jetzt sein muss, dass ihr unter mancherlei Prüfungen betrübt werdet. Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben, der kostbar ist, das Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist, herausstellen zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi. Durchhalteparolen. Der erste Petrusbrief stellt seinen Brief unter das Thema Leiden, Leidensbewältigung. Es ist ein gesellschaftliches Leiden. Der Druck der Gesellschaft ist so groß, dass man eben zu Außenseitern geworden ist, aus den Berufsverbänden hinausgeflogen ist, vielleicht sogar, wie Markus sagt, verfolgt wird. Das alles ist nur Prüfung. Also, Durchhalteparolen. Er kommt bald, dieser Tag, es wird sich ändern, es ist nur Prüfung. Aber Sie sehen, Christsein im ausgehenden ersten Jahrhundert ist mehr oder minder eine soziale Katastrophe. Und trotzdem steht eben das Ganze, es ist ein Evangelium, es ist eine frohmachende Botschaft. Also nicht zu murren, wenn die Gastfreundschaft gefordert wird, heißt nicht, jetzt kommt er noch einmal auf einen Café, sondern Menschen aufzunehmen, von denen man in der Stadt eh schon wusste, das sind Außenseiter, die stören uns, Und die nehmen jetzt noch weitere solche Leute bei sich auf. Missionare. Also Gastfreundschaft zu gewähren ist auch heikel. Ist eine Bereitschaft zum Risiko, dass man selbst, wenn man eh schon im Visier der Nachbarn ist, sich das noch weiter verstärken wird. Also Gastfreundschaft ist ein hoher Wert und Sie sehen, man ringt nicht umsonst darum. Man hofft natürlich, dass wenn man wohin kommt, diese Gemeinschaft findet von denen, die auch die Hoffnung haben, dass Gott Jesus Christus von den Toten erweckt hat. Also der gesellschaftliche Druck von außen befördert die Gastfreundschaft. Es gibt aber auch innere Spannungen in den Gemeinden, die dazu führen, die Gastfreundschaft zu verweigern. Also geht aufeinander zu, glaubt, aber es heißt auch natürlich immer zu fragen, was glauben wir eigentlich? So wie wir fragen, wer ist dieser Gott, so fragen wir natürlich auch nach den Inhalten unseres Glaubens. Wie weit kann man also aufeinander zugehen, wenn man inhaltliche Konflikte hat? Paulus hat die pastorale Lösung angedeutet, nehmt aufeinander Rücksicht, auch wenn ihr unterschiedliche Auffassungen habt. Es gibt Götzen oder doch keine Götzen. Dem Johannesischen Gemeindeverband, das ist das nächste Textbeispiel, ist das nicht gelungen. Die johannesischen Gemeinden haben zwar Gastfreundschaft miteinander geübt, aber letztlich sind sie an ihrer eigenen Glaubenswelt zerbrochen und haben Gastfreundschaft einander nicht mehr gewährt. Sie sehen also, Gastfreundschaft ist auch Ausdruck einer Glaubensgemeinschaft, dass man das Gleiche glaubt. Es geht eben nicht nur um Bett und Kaffee, sondern es ist auch Ausdruck, dass man den gemeinsamen Glauben teilt. Im ersten Johannesbrief zeigt sich sozusagen, wie diese Gemeinden, die johannesischen Gemeinden, daran gescheitert sind. Meine Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Und jetzt sind viele Antichriste aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde da ist. Sie sind aus unserer Mitte gekommen. Also, Christen, die etwas anderes glauben, werden als Antichriste bezeichnet. Sie sind aus unserer Mitte gekommen, aber sie haben nicht zu uns gehört. Denn wenn sie zu uns gehört hätten, wären sie bei uns geblieben. Es sollte aber offenbar werden, dass sie alle nicht zu uns gehören. Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und ihr alle wisst es, also ihr alle seid getauft. Ich schreibe euch nicht, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge von der Wahrheit stammt. Wer ist nun der Lügner, also der Antichrist und die vielen Antichriste, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also die johannesische Theologie, die können wir hier nicht aufmachen. Aber wenn Sie das Johannesevangelium aufschlagen, dann ist es der ewige Logos. Am Anfang war das Wort war bei Gott und durch dieses Wort ist alles geworden. Also das Johannesische hat eine sehr hohe Christologie entwickelt, aber irgendwann hat sich die Frage gestellt, ist das dieser Jesus von Nazareth oder ist das eine Idee? Und das will der Satz sozusagen, an dem sind die gescheitert. Wie, wird man heute theologisch sagen, interpretieren wir die Inkarnation. Wer leugnet, dass Jesus, nämlich Jesus von Nazareth, der Christus ist, der ist der Antichrist. Also wer nur an den Logos glaubt. Für unser Thema ist wichtig, was daraus gefolgt hat. Ich wollte nur zeigen, woran die eigentlich gekiefelt haben. Im zweiten Johannesbrief ist die Entwicklung schon weiter, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht den im Fleisch gekommenen Jesus Christus bekennen. Also dass Jesus der Christus ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Wenn jemand zu euch kommt und nicht diese Lehre mitbringt, dann nehmt ihn nicht in euer Haus auf. Also Gastfreundschaft nicht. Sondern verweigert ihm den Gruß. Denn wer ihm den Gruß bietet, macht sich mitschuldig an seinen bösen Taten. Und im dritten Johannesbrief, der Presbyter also, der geschrieben hat, nehmt sie nicht auf, denn da kommt womöglich Irrlehre in euer Haus. hat nun die Retourkutsche bekommen. Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein will, also sowas wie ein Bischof, nimmt uns nicht auf. Deshalb werde ich, wenn ich komme, an sein Tun und Treiben erinnern. Mit bösen Worten verleumdet er uns und gibt sich damit doch nicht zufrieden. Sondern er selbst nimmt die Brüder nicht auf und hindert alle daran, die es tun wollen, und schließt diese aus der Gemeinde aus. Also Ende der Gastfreundschaft. Ende des Aufeinanderzugehens. Es gibt offensichtlich inhaltliche Positionen, wo man nicht zusammenkommt. Und wo der Konflikt eben eskaliert und man scheitert. Das heißt, aufeinander zugehen ist für die frühchristlichen Gemeinden früh ein Thema geworden. Und sie haben es mit Erfolg und manchmal ohne Erfolg bestritten. Manchmal waren eben die inhaltlichen Differenzen unüberwindbar. Und man hat die gegenseitige Gastfreundschaft und das heißt auch die Glaubensgemeinschaft, in dem Fall, wie Sie sehen, aufgekündigt. Ich will Sie aber nicht da unten sitzen lassen. Wir schauen uns sozusagen noch ein drittes Beispiel an, wo es um aufeinander zugehen geht. Frauen als Amtsträgerinnen. Und hier ein bisschen den Gedanken, es geht immer um Deutungshoheiten. Also wie lege ich Texte aus, was schiebe ich in den Vordergrund und was schließe ich daraus. Denn aufeinander zugehen ist allein von der Formulierung her schon ein Zeichen für eine Konfliktsituation. Wenn man aufeinander zugehen muss, setzt das ja irgendwie schon eine gewisse Distanz voraus. Und es geht also beim Aufeinander zugehen ja immer auch um inhaltliche Konflikte. Deswegen habe ich Ihnen dieses Scheiternsbeispiel gezeigt und es geht letztlich um die Deutungshoheit, was Evangelium eigentlich ist. Was ist der Inhalt dieser frohen Botschaft? Das ist ja ein großes Wort, aber müssten Sie es definieren, würden Sie beginnen nachzudenken, was ist eigentlich das Evangelium? Was macht uns denn froh? Es geht also, wenn wir diese frühchristlichen Schriften haben, um die Deutungshoheit. Wodurch definiert sich Evangelium? Und das hat jede Generation und jede Epoche eigentlich ein bisschen anders akzentuiert, das muss man eben so sagen. Von der Paulusschule besitzen wir also über drei Generationen Zeugnisse. Deswegen ist es interessant, diesen Vorgang des Aufeinanderzugehens und vor allem der Deutungshoheit und was daraus folgt, nachzuvollziehen. Wir können also mit den Erstbriefen des Paulus anfangen, mit denen, die wirklich von ihm stammen und aus den zwischen 50 und 60 nach Christus entstanden sind. Und für Paulus und seine ersten Christen, die fühlen sich als eine Endzeitbewegung. Das heißt, die Parousie, die Wiederkunft des Herrn steht bevor. 1. Thessalonicher 4 sagt er, er wird gar nicht sterben, er wird das erleben. Und in 1. Korinther 7 rät er bei den Anfragen aus der Gemeinde dazu, gar nicht mehr zu heiraten. Das zahlt sich nicht mehr aus. Es sind die letzten Tage. Also, das Ende ist nahe. Aber was sozusagen steht im Hintergrund? Eben die Taufe. Die Taufe eben, die eine Neuschöpfung bedeutet, sodass man diese Endzeit auch erleben kann, die aber auch, und das ist der Aspekt, auf den ich hinaus will, eine grundlegende Gleichheit unter den Christen und Christinnen geschaffen hat. Es geht ja um die Frauen jetzt ein bisschen. Die Taufe schafft nach Paulus in den christlichen Gemeinden die bisherigen sozialen Ränge und Verpflichtungen ab. Galater 3,26, denn alle seid ihr durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Wie wir werden sagen, Söhne und Töchter, aber Söhne sind wichtig, wenn die Antike sind, dass die Erben. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, das sind natürlich Männer wie Frauen, habt Christus angezogen, also das Bild eines Gewandes. Aber was erfolgt daraus? Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Also für die Antike, aus jüdischer Perspektive, besteht die Welt aus dem erwählten Volk Israel und dem Rest. Also es gibt nicht mehr Juden und Griechen, das ist damit gemeint, der Rest der Welt. Die großen Unterscheidungen fallen weg. Sklaven und Freie, die zweite große Unterscheidung der antiken Welt. Es gibt den Freigeborenen und den Unfreien. Fällt weg. Es gibt nicht männlich und weiblich, das heißt natürlich nicht biologisch, sondern das, was man gesellschaftlich daraus ableitet. An Gesellschaftsbildern, an Rollenbildern. Also innerhalb der christlichen Gemeinden versucht man, zumindest vom Ideal her, das offensichtlich auch zu leben. Im Philemonbrief entläuft ja ein Sklave und Paulus schreibt seinem Herrn, er möge den doch als Bruder behandeln, wenn er zurückkommt. Das frühe Christentum schafft die Sklaverei nicht ab, das kann sie auch gar nicht, aber es versucht offensichtlich innerhalb ihrer Szenerie zunächst einmal diesen grundlegenden Ausgleich irgendwie spürbar werden zu lassen, würden wir heute sagen. Denn ein entlaufener Sklave hätte eigentlich hingerichtet werden können oder sollen und er wird hier als Bruder, als Glaubensbruder eben, tituliert und soll als solcher aufgenommen werden. Also nicht männlich und weiblich, die Rollenbilder werden sozusagen zur Seite geschafft. Und insofern üben frühchristliche Frauen auch entsprechende Gemeindefunktionen aus. Phoebe in Römer 16 ist eben, wie der Text sagt, eine Diakonin. Also der Diakon, Römer 16,1, ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe, die auch Dienerin, das wird natürlich anders als was im Griechischen dort steht, nämlich Diakonos, Diakon, Diakonin der Gemeinde von Kenchreae ist. Also, sie ist eine Führungspersönlichkeit und sie ist ja auch dann die, die den Paulus in Rom vertreten soll, weil sie den Römerbrief überbringt. In 1. Korinther 9 lesen wir davon, dass Frauen eben im Gottesdienst prophetisch reden. Apostelgeschichte 14, die Töchter des Philippus sind Prophetinnen. Und in Offenbarung 2 gibt es eine Prophetin von Thyatira. Das heißt also, das frühe Christentum kennt Frauen in leitenden Positionen als Diakoninnen oder eben als Prophetinnen, Propheten. Im frühen Christlichen ist sozusagen meine Profession, das sind die Theologen und Theologinnen, die also sozusagen das Evangelium auslegen, fortschreiben, aktualisieren und sich damit sozusagen auf den Geist des Auferstandenen berufen. Von daher also haben wir eine frühe Anfangsphase, in der also die christlichen Gemeinden ganz offensichtlich in dieser Nah- und Endzeiterwartung gesellschaftliche Rollenbilder neu gesehen haben. Sich zum Teil, muss man auch sagen, an die antike Gesellschaft zum Teil angepasst haben. Also, von daher haben wir zunächst einmal diesen Anfangsimpuls, wenn wir auf die Frauen zunächst einmal blicken. In der nächsten Generation, also in den sogenannten Deuterpaulinen, die nicht mehr von Paulus selbst stammen, kommt ein anderes Phänomen zum Tragen. Ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Ihr Männer, liebt die Frauen und seid nicht erbittert gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht mutlos werden. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herrn, nicht in einem augenfälligen Dienst, um Menschen zu gefallen, sondern in der Aufrichtigkeit des Herzens. Fürchtet den Herrn. Also, die zweite Generation, vorher haben wir skizziert, hat das Problem, dass die Gesellschaft sie schäl anschaut. Das sind Aufrührer. Die Familien bringen sie durcheinander, sie gehen nicht in die Tempel, sie essen dort nicht mehr mit uns, sie sind eben Außenseiter und Außenseiterinnen. Und insofern versuchen die frühchristlichen Gemeinden zu zeigen, nein, nein, die gesellschaftlichen Ideale sind auch unsere. Und das gesellschaftliche Ideal sozusagen der nachaugustäischen Zeit und ihren Ehegesetzgebungen, die wir ja kennen, ist eben eine klare hierarchische Ordnung des Hauses, an deren Spitze der Pater Familias steht. Ihr Frauen ordnet euch den Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Die Kinder sollen gehorchen und die Sklaven aus innerem Antrieb ihren Herrn dienen und nicht nur aus Furcht. Das heißt, man versucht in dieser Umpolung eigentlich, muss man sagen, dass sie der Gesellschaft zu signalisieren, wir gehören dazu, wir sind keine Außenseiter, wir tun, was ihr auch tut. Für Paulus wäre das wahrscheinlich schwierig geworden, aber eine Generation später ist der gesellschaftliche Druck so groß, dass das Evangelium neu akzentuiert wird. Denn das alles ist ja auch Evangelium. Also, Kirche, Theologie, Glaubenswelten reagieren immer auf ihre Zeit. Und der erste Petrusbrief zeigt uns dieses Ideal nochmals. Ebenso sollt ihr Frauen nach euren Männern unterordnen. Also das wesentliche Wort ist Unterordnung. Das ist ein klassischer Begriff aus der antiken Ökonomik. Damit auch sie, falls sie dem Wort nicht gehorchen, durch das Leben ihrer Frauen ohne ein Wort gewonnen werden. Also da wird sozusagen noch eine Motivation eingebaut. Offensichtlich hat man versucht, Mischehen sind das eben, manchmal auch die Männer zu gewinnen. In dem Fall ist eben der Mann der Ungläubige. Zumindest hat sie eine missionarische Chance dadurch. Wenn sie eben zeigt, sie ist keine Aufrührerin, dass sie dann durch ihr Leben den Mann vielleicht doch gewinnen. Also sie sehen wieder Durchhalteparole. Wenn sie sehen, wie ihr in Gottesfurcht ein reines Leben führt, Signal nach außen, Signal an die Gesellschaft, das Christentum ist nicht ein Feind der Gesellschaft. Nicht auf äußeren Schmuck sollt ihr Wert legen, auf Haartracht, Goldschmuck und prächtige Kleider, sondern was im Herzen verborgen ist, das sei ein unvergänglicher Schmuck, ein sanftendes, ruhiges Wesen. Also das sind die Ideale einer patrizischen Frau in der augusteischen Welt. Zu Haus, nicht äußerer Schmuck, innere Werte, also alles, was sich der Mann so wünscht, wenn er so seine Ideale hat, und natürlich Unterordnung. Also das sind klassische Beschreibungen, wie wir sie sozusagen als Rollenbilder der Antike kennen. So haben sich auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Sie ordneten sich ihren Männern unter. Sarah gehorchte Abraham das Beispiel und nannte ihn Herr. Ihr Kinder seid ihr geworden, wenn ihr recht handelt und euch vor keiner Einschüchterung fürchtet. Jetzt kommt sozusagen ein bisschen den Frauen Mut machen. Lasst euch nicht einschüchtern. Ebenso sollt ihr Männer im Umgang mit den Frauen rücksichtsvoll sein. Denn sie sind der schwächere Teil, das ist Auffassung der Antike. Ehrt sie, denn auch sie sind Erben der Gnade des Lebens. So wird euren Gebeten nichts im Wege stehen. Und hier wird eins deutlich. Hier versucht sozusagen der Verfasser die andere, die christliche Seite sozusagen anzusprechen. Wenn das gemeinsame Gebet Erfolg haben soll, das steht ja im Hintergrund, so wird euren Gebeten nichts im Wege stehen, dann muss auch der Mann mit der Frau rücksichtsvoll sein, denn auch sie steht mit ihm, und hier klingt es noch einmal durch, auf gleicher Ebene. Auch sie sind Erben der Gnade des Lebens. Also Sie sehen, Versuch nach außen zu zeigen, wir sind gesellschaftlich okay, und nach innen zu sagen, aber wir bleiben doch bei unseren Werten. Das ist eine Gratwanderung. Aber Sie sehen, wie sehr die sich bemüht haben. In der dritten Generation haben die Frauen dann das Kürzere losgezogen. denn sie werden in der dritten Generation in der paulinischen Welt aus den Gemeindefunktionen hinausgedrängt. 1 Timotheus 2, ich will, dass die Männer überall beim Gebet ihre Hände in Reinheit erheben, frei von Zorn und Streit. Auch sollen die Frauen sich anständig, bescheiden und zurückhaltend kleiden, also das alte Ideal wird aufgehoben, nicht Hadrasgold, Perlen oder kostbare Kleider sein. Das sehen Sie, das sind Motive, das sind Typoi, die man immer wieder verwendet, sondern gute Werke. So gehört es sich für Frauen, die gottesfürchtig sein wollen. Aber jetzt kommt's, eine Frau soll sich still und in voller Unterordnung belehren lassen, dass eine Frau lehrt, erlaube ich nicht. Ja, aber es steht in der Heiligen Schrift. Auch furchtbar steht in der Heiligen Schrift. Also, in den Teilen der Paulusschule wird also das ursprüngliche Ideal, nicht männlich, nicht weiblich, von Diakoninnen, die es gibt, von Prophetinnen, die es gibt, die natürlich gelehrt haben, wie Sie sehen, schrittweise aufgegeben. Das heißt, Frauen werden in einer Konfliktgeschichte dieser Zeit aus den Gemeindefunktionen hinausgedrängt. Und das ist der Punkt, in dem diese Schriften in den Kanon aufgenommen worden sind, haben sie die Position der Frauen in der Kirche, wenn wir das verkürzt sagen, betoniert. Denn auf diese Texte sozusagen bezieht sich natürlich die kirchliche Tradition, Frauen auch nicht ins Amt zu lassen. Aber, und das wollte ich Ihnen abschließend noch zeigen, es geht um Deutungshoheiten. Das ist eine Stimme aus dem beginnenden zweiten Jahrhundert, eine andere Stimme, die eben nicht in den Kanon gekommen ist und daher auch nicht wirkmächtig geworden ist, sind die Acta Thecle. Also, Sie kennen eine Apostelgeschichte, so Erzählungen über Einzelne, das nennt man den antiken Acta. Und es gibt viele solche Acta über den Petrus, den Philippus, aber es gibt eben auch Acta der Thecle. Und auch diese Acta der Thecle entstammen der Paulusschule. Also wir haben im Kanon sozusagen mit dem Proto-, Deutero- und Tritopaulinen drei Generationen Entwicklung der Paulusschule vor uns, die kanonisiert worden ist und damit wirkmächtig geworden ist. Wir haben daneben aber auch im zweiten Jahrhundert andere Ausdrücke aus der Paulusschule, die das ganz anders gesehen haben. Denn die Acta Thecle sind ursprünglich ein selbstständiges Werk, das dann, das ist ein bisschen komplex jetzt, in die Akte des Paulus integriert worden sind. Und insofern wird eben Thecla dann auch, und das ist der Sinn der Sache, zu einer Apostolin, die im Zusammenhang mit Paulus steht und eben von Paulus sozusagen legitimiert wird. Die Acta Thecle sind also kurz gesagt ein apokryphes Werk, das im zweiten Jahrhundert, soweit wir das sehen, entstanden ist, von einem anonymen Presbyter und eine sehr komplexe Textgeschichte besitzt. Aber in den Acta Thecle spielen Frauen und hier vor allem durch die Thecle eine wichtige Rolle. In der Antike werden sozusagen auch im frühen Christentum Ideen mit Personen transportiert. Also wenn Sie heute auf den Petersplatz fahren, dann haben Sie rechts den Paulus und links den Petrus stehen. Das sind Symbolfiguren, die im ersten Jahrhundert entwickelt werden und die für ganze Traditionen stehen. Man nimmt also, wenn man eine Tradition bestärken will, eine Person und ordnet diese Tradition einer Figur zu. Und die Thecle ist auch so ein Modell. Die Thecle hat eine bedeutende Rolle, denn sie ist eine Frau, die lehrt, die tauft, die bekehrt und das als Apostolin geschickt von Paulus. Es heißt in den Acta Thecle 41, und das habe ich jetzt auf dem Text bald haben, das ist ein bisschen zusammengestrichen, weil es nicht ein sehr umfangreicher Text, aber die für uns wichtige Passage lautet eben, Paulus ergriff sie, die Thecle, bei der Hand und führte sie in das Haus des Hermeias und hörte alles von ihr. Also die Thecle hatte einen Konflikt mit ihrer Familie, wird verfolgt, soll heiraten, will aber nicht heiraten. Und das ist ein Gegenmodell, denn die Pastoralbriefe sagen, die Frau soll heiraten. Hier ist eine Frau selbstständig und heiratet nicht. Sie wird aus dem Martyrium in der römischen Arena gerettet. Also all das sozusagen hat, weiß der Paulus. Paulus staunte sehr und alle, die es hörten, wurden gestärkt und sie beteten für Tryphaena. Das ist jetzt eine Verwandte des römischen Kaisers, die der Thekla beschützt hatte in der Erzählung. Dann stand Thekla auf und sagte zu Paulus, ich gehe nach Ikonion. Also, eine Frau geht als Missionarin selbstständig wohin? Dass eine Frau lehrt, gestatte ich nicht. Timotheusbrief, das Gegenmodell. Paulus sagte, geh hin und lehre das Wort Gottes. Also eine Frau wird vom Apostel Paulus geschickt als Lehrerin. Sie ging nach Ikonion, nachdem sie dieses Zeugnis abgelegt hatte, sie spricht mit ihrer Mutter, die auch auf sie böse war, ging sie nach Seleukia. Sie erleuchtete viele durch das Wort Gottes und entschlief dann eines sanften Todes. Also Deutungshoheit. Was ist das Evangelium? Thekla oder die Pastoralbriefe? Also Sie sehen, die frühen Christen ringen in verschiedenen Rahmenbedingungen um die Definition von dem letztlich, was Evangelium alles bedeutet. Und auch das bedeutet es letztlich, weil es eben Auswirkungen hat auf Strukturen und auf das Verhalten innerhalb der Kirche. Was kann man also lernen, damit Sie auch noch zum Kaffee kommen? Erstens, es ist sehr deutlich, und insofern soll es das Mut machen, frühchristliche Gemeinden ringen ab der ersten Stunde um die Verwirklichung ihrer Werte und Ideale. Das ist in unseren Genen und das ist in jeder Gruppe, die sich entwickelt, so drinnen. Das muss uns sozusagen keine Ängste machen. Es geht nur darum, um ein ehrliches Ringen und dabei sozusagen den Blick auf den anderen, das Aufeinanderzugehen, nicht zu verlieren. Die Bibel zeigt, es kann gelingen, es muss aber auch nicht gelingen. Aber das soll uns ja nicht depressiv machen, sondern Mut machen, sich zu bemühen, dass es gelingt. Vielleicht ist das paulinische Modell, aufeinander einfach Rücksicht zu nehmen, auch wenn es unterschiedliche inhaltliche Positionen gibt, doch das letztlich Erfolgreichere. Zweitens, der Kanon zeigt, und das Vergleich mit den Thekla-Akten, dass es eben unterschiedliche Strömungen gibt, die dann unterschiedlich stark wirksam werden. Dass es aber auch darauf ankommt, was man aus einer Tradition gerade stark macht. Man kann die Paulus-Tradition sozusagen von den Pastoralbriefen her lesen und sagen, ja, da steht ja, die Frau soll nicht. Man kann aber auch die Paulus-Tradition von den ursprünglichen Paulus-Briefen her lesen und sagen, doch, die Frau ist Prophetin, Diakonin, Lehrerin. Und es gibt Gründe, warum sich das anders entwickelt hat, aber das bindet uns nicht auf alle Ewigkeit. Also die Deutung dieser Schriften, das steht ja alles in dieser Heiligen Schrift drinnen, was man hervorhebt, betont und zeitgenössisch für richtig hält, das ist eine Frage des Aufeinanderzugehens, des Miteinanderringens. Und das Dritte ist sozusagen die Hermeneutik. Was kann man aus dem, abgesehen von den inhaltlichen Fragen, also wir wollen natürlich nicht, dass die Frauen nicht mehr lehren oder doch, da kann man ja unterschiedliche Auffassung sein, wie man weiß in der Kirche. Aber ein Prinzip wird aus diesen Texten deutlich, dass diese frühen Christen auf die Gesellschaft gehört haben. Sie haben ja, das habe ich Ihnen versucht zu zeigen, Wertvorstellungen integriert, die eigentlich nicht die ursprünglich ihren waren. Aber sie haben sozusagen das angenommen, wo sie gemeint haben, da müssen wir auf die Gesellschaft zugehen. In den sachlichen Punkten, also Zurückdrängen der Frau, wie das passiert ist, das widerstrebt uns heute. Und das ist auch gut so, glaube ich. Aber das Prinzip kann man ja anwenden. Das Prinzip eben auf die Gesellschaft zu hören, in der Christentum und Kirche gerade leben. Und eben das, was das Vatikanum II in Lumen Gentium ja bereits gesagt hat, aktiv zu betreiben. Die Kirche hört auf die Menschen, was sie ihr sagt. Sie ist nicht nur die Lehrende, wie über 1900 Jahre lang, sondern sie ist auch eine Hörende geworden. Das heißt, die gegenwärtigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind andere. Und man kann sich eben fragen, was steht dem Evangelium als frohmachende Botschaft heute im Weg, sodass eine Gesellschaft es als frohmachende und bestärkende Kraft wahrnimmt und nicht nur als eine Art von Neokonservativismus, die eben alte Rollenbilder weiter fortführt. Also, das theologische Prinzip, hören auf die Gesellschaft und von dort her das Evangelium auch interpretieren und, wie wir gesehen haben, weiterentwickeln, hat die alte Kirche mutig getan. Wir sagen heute in manchen Punkten, leider hat sie das gerade so getan. Aber warum soll es die Kirche des 21. Jahrhunderts nicht ebenso mutig tun und auf ihre Gesellschaft zugehen, so wie die alte Kirche auf ihre Gesellschaft zugegangen ist? Gut, jetzt haben Sie Kaffee. Danke.
Für diesen Überblick. Es war wirklich für mich persönlich sehr bereichernd und ich denke, was ich mitnehme, ist, dass wir uns das aus diesen Kontroversen, die es auch in der heutigen Zeit gibt, das Mutmachende herausholen und herausfiltern, das, was stark macht, aber eben auch, dass Glaube immer die Antwort ist auf die Initiative Gottes. Ich denke, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir Geliebte sind und es eigentlich als Geliebte relativ leicht haben, dies weiterzugeben, aber in Wirklichkeit doch sehr schwer ist im Alltag. Daher sage ich Ihnen wirklich vielen Dank und vielleicht haben Sie Fragen, würde ich bitten. Bitte.
Die Frage war, was die augusteischen Werte sind, auf die ich mich bezogen habe. Also, die haben im ersten Jahrhundert sozusagen mit der Pax Augustea, mit dem augusteischen Frieden, sozusagen wird die Bürgerkriegszeit beendet, er wird als großes Ideal gefeiert, ist aber auch, um die Gesellschaft zu stabilisieren, sozusagen den Weg gegangen, die traditionellen Werte zu bestärken. Es gibt natürlich auch in der Antike Emanzipationsbestrebungen der Gesellschaft, der Frauen vor allem. Und hier ist die augusteische Ära sozusagen eher konservativ. Ja? Also er verpflichtet zum Beispiel Witwen wieder zu heiraten, weil es genug Frauen gab, die sagen, ich will nicht heiraten. Nein, das ist erstes Jahrhundert, Augustus. Das ist Augustus, Kaiser Augustus, Octavian. Augusteisches Zeitalter. Nein, es soll ja wirklich jonglieren mit Begriffen, die mir natürlich geläufig sind, und es ist ja gut, dass Sie das auch wissen wollen. Ja, also die augusteische Ära ist sozusagen in gesellschaftlicher Form eher auf konservative Strömungen umgestiegen, um die Gesellschaft so quasi mit den traditionellen Werten zu stabilisieren, würden wir heute sagen, und die frühen Christen versuchen zu sagen, da gehören wir dazu.
Sie haben so klar gesprochen, dass es keine Fragen gibt, oder doch noch?
Ach, bitte. Warum ist so ein vehementes Dagegensein in der jetzigen Kirche und im Bauer der Kirche? Ich meine, das ist ja ein Dienst, der Kirche ist ein Dienst, das ist ja nicht ein Amt, wo ich ja auch reden kann, aber das ist ja nicht ein Amt, wo ich mit Macht verbunden, sondern das ist ja eher ein dienendes Amt. Also warum ist das so schwierig? Weil das führen ja alle Schwestern in der Mission, tun ja nichts anderes, als dass sie die Gemeinden leiten und ja, auch predigen von mir aus, aber warum ist das jetzt so ein Problem?
Also ich meine, also es hängt mit dem Sakramentenverständnis zusammen, dass es das Diakonat sozusagen in das sogenannte dreigestufte Amt zählt. Und Sie werden sehen, die Lösung, ich nehme an, nicht, dass es sozusagen jetzt plötzlich dazu kommt. Also wahrscheinlich wird man die Lösung finden. Es gibt dann, wahrscheinlich werden Sie es Diakonissen nennen. Aber das ist, das hängt mit der Sakramententheologie zusammen. Das ist kein Weiheamt. Natürlich kann ich jetzt dienen und kann verschiedenste Dinge machen. Aber der Schritt sozusagen ist, die Frau in das Weiheamt aufzunehmen, weil das ist die Vorstufe sozusagen zum Priester und dann Bischof. Das ist das dreigestufte Amt. Und in diese sozusagen sakramentale Welt versucht man bislang sozusagen die Frauen nicht hineinzulassen. Das hängt mit der Sie wird benediziert. Sie wird gesegnet. Keine Benediktion. Nein, es hängt mit dem Weihe, mit dem sakramentalen Weiheverständnis zusammen und deswegen eben, ja. Also das ist ein weites Thema, gebe ich Ihnen recht, und ich vertrete es auch nicht, aber von der theologischen Begründung her ist es über diese Schiene gespielt. Diakon ist Teil des dreigestuften Weiheamtes. Und damit wäre sozusagen, das ist ja die Furcht, alle, die sagen, wenn wir die Tür aufmachen, dann ist der nächste Schritt klar. Dann kann man nicht sagen, sie ist zwar Teil des Weihamtes, aber Priesterin darf sie nicht werden. Das lässt sich dann auch nicht mehr argumentieren. Aber wir haben, also ich meine, das ist schon meine Position, deswegen habe ich sie auch geschrieben, wir brauchen eigentlich jetzt keine wirklich Kommission, um festzustellen, gab es Diakoninnen, also den ältesten Text, den wir haben, ist Römer 16, und da steht Phoebe Diakonos. Das, was man halt dann macht, ist, das sehen Sie auch in den Übersetzungen, bei Römer 16 übersetzt die mit Dienerin, das heißt, sie drücken aus, das ist kein Amt. Wenn Sie die Pastoralbriefe schauen, dort gibt es einen Diakonos, das wird mit Diakon übersetzt. Das ist ein Amt. Also in den Übersetzungen sozusagen spiegelt sich die theologische Auffassung wider. Historisch gesehen ist das natürlich Humbug.
Ist das eine Falscherei?
Nein, das ist einfach falsch. Das ist einfach falsch.
Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe es jetzt auch nicht. Ich frage mich ja für jeden Tag, hilft mir das sicher? Und wenn man, also ich habe das, die Erkenntnis, die sich von der Gesellschaft jetzt so sich entwickelt hat und das in der Schule steht, wissen es, glaube ich, viele nicht. Also ich habe es nicht. Und ich glaube, das wäre ein wesentlicher Punkt, dass man viele darüber aufklärt, weil einige hängen sich dann genau an dieser Stelle fest, wo es heißt, ihr Frauen müsst das machen, ihr müsst das gelten, ihr müsst das machen. Dass der Ursprung ganz ein anderer ist, und der Gedanke ist, glaube ich, sehr verloren gegangen.
Ja, also wie gesagt, unser Zugang natürlich hat sich verändert seit dem eigentlich in der katholischen Lehre seit dem Zweiten Vatikanum. Bis dahin war ja sozusagen die historische Fragestellung verboten, weil sie als protestantisch galt. Ab dem Zweiten Vatikanum sozusagen wurde auch historisch kritisch gefragt. Das heißt, man fragt, woher kommt der Text, was spiegelt er wider, warum ist er so verfasst? Und da zeigt sich eben meines Erachtens schon, dass das Versuche sind, auf die Gesellschaft zuzugehen. Was da inhaltlich steht, widerstrebt uns heute. Die Frau soll sich unterordnen, darf nicht lehren. Aber deswegen habe ich am Schluss gesagt, wenn man das als theologisches Prinzip nimmt, man hört auf die Gesellschaft und so entwickelt man auch Evangelium in jeder Epoche irgendwie weiter, dann ist es meistens schlüssig. Und die alte Kirche hat das getan, warum sollen wir das nicht tun? Bitte.
Aber ist da auch so zu sehen, die ganzen frühchristlichen Märtyrerinnen, die weigern sich ja alles zu heiraten. Ja? Also, wenn die Tochter von einem hochstehenden Mann wird, verheiratet mit einem nächsten hochstehenden Mann, sagt man, das machen wir. Also das heißt, das ist ja schon, die berufen sich ja wahrscheinlich auch auf, nicht nur auf den Glauben, sondern auch auf diese Entwicklung, dass sie das sagen, Mann und Frau sind gleich, ich kann auch Nein sagen.
Also die Ehelosigkeit als dieses ekkartitische Ideal, das wir dann im zweiten Jahrhundert sehr stark entwickelt finden, hat, glaube ich, wenn ich so sagen darf, unterschiedliche Seiten. Eine haben Sie angesprochen, das hängt mit der augustinischen Gesetzgebung zusammen, dass die Witwen auf einmal wieder heiraten sollen. Also Frauen haben die Ehelosigkeit sozusagen als Freiheitspotenzial empfunden, weil sie damit eben nicht mehr dem Mann untergeordnet waren und sind in diese, im Antiken ist es ja ein Rechtsverhältnis, ein privates, nicht hineingegangen. Das versucht Augustus eben durch seine Ehegesetzgebung mit Strafandrohung zu ändern. Aber wenn ich das nicht sagen kann, es ist sozusagen dieses Ideal, nicht zu heiraten, ist jetzt nicht eine Sexualfeindlichkeit. So wird es natürlich dann in der Tradition auch gesehen. Ja, die wollen die Vorstellung, die damit auch verknüpft ist, und ich glaube, es ist eben ein vielfältiger Grund, warum wir in diesen auch Märtyrerakten das dann so finden, ist, dass die Vorstellung der Ehelosigkeit eine Vorwegnahme der zukünftigen himmlischen Existenz ist. Wenn Sie das Sadduzäergespräch Markus 12 nehmen, Sie werden nicht mehr heiraten, Sie werden sein, wie die Engel steht dort. Also die Vorstellung ist, dass die Auferstandenen sozusagen wie die Engel, also verwandelt sein werden, daher den irdischen Notwendigkeiten des Kinderkriegens, das ist der Sinn der antiken Ehe, Fortpflanzung, das wird man alles nicht mehr brauchen. Das heißt, dieses Ideal, ich heirate nicht, ich lebe schon so, wie als erlöster Zustand. Ich nehme das vorweg. Das ist halt mit ein Ideal, das sich darin offensichtlich widerspiegelt, aber nicht mit Sexualfeindlichkeit zu tun hat, sondern eigentlich sozusagen die Vorstellung ist, ich lebe schon so wie ein erlöster, auferstandener Mensch.
Ja, weil wenn Sie die Klassen anschauen, die besonders verehrt, ja, das sind alles Märtyrerinnen, die Barbara und die Katharina und die Margarete, die drei heiligen Magen in Orchid, und die Agathe und wie sie nach Melanie oder wie sie alle heißen. Also das sind alles Frauen, die sehr stark sind und die sich weigern, diesem Modell zu unterwerfen. Und ich meine, das hat schon sicher in der Familie fürchterliche Geschichten vorher hervorgerufen. Das kann ich mir vorstellen, dass dann ein Vater schon sehr wütend geworden ist und gesagt hat, du machst, was ich dir sage. Richtig? Also ich meine, das hat, und die muss sich auch auf das berufen haben. Und das muss eine Tradition gewesen sein.
Ja,
genau die werden eben als Heilige gerade unter dem 14. November besonders hervorgerufen. Also das sind alles ganz, ganz frühe.
Also die Vorstellung entwickelt sich natürlich auch, also ich bin jetzt kein Gelehrter für die Spiritualität, aber im 2. Jahrhundert hat es sicher noch diesen Hintergrund, ob spätere heiligen Legenden ins Mittelalter hineinreichen, da ist natürlich dann die Ehelosigkeit jetzt auch schon mit anderen Idealen verknüpft, nicht? Das sind halt dann die Nonnen und ich sage nur, dieser Gedanke entwickelt sich halt auch mit dem, was man damit verbindet, natürlich auch weit. Aber ich würde sagen, für das 2. Jahrhundert spielen zwei Faktoren eine Rolle. Das eine ist die soziale Seite. Man kommt sozusagen der Ehe und ist eine selbstständige Frau, soweit es auch geht in der antiken Gesellschaft. Und andererseits, man nimmt den Status der Auferstehung quasi schon vorweg.
Dann vielen Dank. Ich möchte nur noch in Erinnerung rufen, nächste Woche sind Herbstferien, kein Vortrag, sondern der nächste Vortrag ist dann erst am 5.11. Da kommt der Universitätsprofessor Dr. Schwinghardt-Schönberger, das Verhältnis von Gottes und Menschenliebe, heute schon.